Gehörtes aus der chinesischen Medizin, ein Podcast des ABZ Mitte, Aus- und Weiterbildungszentrum für klassische Akupunktur und traditionelle chinesische Medizin. Folge 19, wie geht es weiter? Ausbildung in chinesischer Medizin heute. Mein Name ist Anne Hardy, ich bin Journalistin und habe eine Praxis für chinesische Medizin in Frankfurt. Heute spreche ich mit dem neuen Vorstand des ABZ Mitte, Silke Burkhardt, Martin Lösecke und Susanne Penski. Ja, hallo erstmal.
Hallo. Hi.
Und ich bitte euch mal kurz, euren Namen zu sagen, damit man die Stimme zuordnen kann, wie lange ihr schon im Vorstand seid und was ihr für eine Aufgabe habt. Silke fängt an.
Ah, es fängt an. Okay. Also hallo, ich bin die Silke Burkhardt. Ich bin in der ursprünglichen Ausbildung Biologin und bin 2003 zum ABZ Mitte gekommen als Schülerin und seither geblieben. Und ich habe eine Praxis in Frankfurt für chinesische Medizin und was ich sehr gerne mag, ich habe Patienten aus allen mit allen möglichen Erkrankungen, aus allen möglichen kulturellen und sozialen Kreisen und ich wende alle Therapieformen der chinesischen Medizin an. Und ich bin seit einem Jahr im Vorstand und das war wahrscheinlich mit eins der glücklichsten Dinge, die mir passiert sind im Leben, weil es so eine Freude ist, mit Martin und Susanne zu arbeiten, auch fußend auf der Vorarbeit, was unsere in Anführungsstrichen Alten, die nennen sich selber so, schon geleistet haben. Und ich bin zuständig für die Weiterbildung und ich bin, glaube ich, im Team so ein bisschen, bringe vielleicht ein bisschen Drache rein, das heißt, ich bringe neue Ideen rein. Und da fliegen hier im Team und das Team sozusagen erdet mich dann auch wieder und nimmt das alles netterweise sehr kreativ auf.
Wer hat die erdende Funktion?
Ich glaube, das bin ich. Aber Susanne auch. Susanne
Seite, ja.
Ja, mach doch mal weiter, Martin.
Ja, also ich bin Martin Lösecke. Ich bin, was die Vorstandsarbeit angeht, der Senior hier im Team, bin seit 2016 im Vorstand, habe vorher schon ein paar Monate als Vorstandsassistent gearbeitet, habe schon vorher auch unterrichtet im Team und ja, wie gesagt, seit 2016 insgesamt jetzt 8 Jahre Vorstandstätigkeit. Ansonsten habe ich eine Praxis in der Innenstadt von Frankfurt. Und klassischerweise therapiere ich da mit Akupunktur, ein bisschen Qigong mache ich mit meinen Patienten und ja, das sind so eigentlich meine Schwerpunkte.
Und was ist deine Aufgabe im Vorstand?
Im Vorstand, also so ein bisschen macht ja jeder was, muss man schon dazu sagen. Wir haben zwar so eine grobe Trennung, aber keine ganz scharfe. Mein Hauptding ist so Zuständigkeit für alles, was mit Technik zu tun hat. Und ich kümmere mich auch hauptsächlich so um das Finanzielle. Genau, also Etat, wie steht das ABZ Mitte aktuell finanziell da? Wie planen wir unsere Ressourcen, die wir haben? Das ist so, würde ich sagen, das, was ich am ehesten mache, ne, von uns dreien.
Ja, ja, und du bringst genau. Sehr viel Ruhe, Stabilität und
ja, der runde Pol, ja.
Ich würde nicht sagen Pol, ich würde sagen, du bist so diese starke, bewegte Kraft, die sich aber nicht in den Vordergrund drängt.
Oh, danke schön.
Na, danke dir.
Mir schmeichelt das, wenn ich das
höre. Ja, kannst du ruhig annehmen.
Und du bist für viele Akupunkturschüler der Erstkontakt über die Online-Infohaben und kannst es offensichtlich auch ganz gut rüberbringen. Unsere Skills.
Ja, vielleicht komme ich recht authentisch rüber, dadurch, dass ich relativ unspektakulär versuche zu sein. Vielleicht wirkt das einfach glaubwürdig und es stimmt ja auch, was ich erzähle. Mhm. Das hat schon Hand und Fuß.
Ja. Also Martin ist eigentlich der Beweis für das Tai Chi Tu. Ja? Wenn man was ins Extrem treibt, dann kommt das Gegenteil dabei raus. Also du sagst immer, du bist unspektakulär, aber du bist ganz großartig und spektakulär.
Okay, aber jetzt genug der Lob.
Ja, okay, Susanne.
Susanne. Ja, mein Name ist Susanne Penski. Ich bin am kürzesten im ABZ Mitte. Ich bin seit 2009 dabei, habe damals die Ausbildung angefangen im Q-Kurs und bin seit 2018 im Vorstand erst als Vorstandsassistent und dann seit 2021, glaube ich, 22 im festen Vorstand. Habe die Änderungen auch mitgekriegt wie Martin und die gute Vorbereitung des alten Vorstandes, die Übergabe an uns Neue, die sehr geschmeidig war, und genieße jetzt auch diese kreative, gestalterische Arbeit mit Silke und Martin sehr. Ich habe immer den Eindruck, wir arbeiten sehr effektiv zusammen, dadurch, dass wir ja alle Praxen haben. Ich habe eine Praxis in Rottgau. Und ist es so eine Mehrteilung der Tagesaufgaben, und da muss man einfach effektiv sein und den kreativen, visionären Wind in Silke reinbringt, der tut uns sehr gut, und es ist einfach schön, mit dieser Vielfalt zu arbeiten.
Und was ist deine Aufgabe?
Meine Aufgabe ist die Organisation der Akupunkturausbildung vor allem, das heißt Lehrpläne erstellen und gucken, dass irgendwie alles am Laufen ist, bleibt. Ja, und es kommen so viele Kleinigkeiten noch dazu, das kann man gar nicht so benennen, aber das ist meine Hauptaufgabe.
Und mit der Kreativität würde ich sagen, das sind wir eigentlich, wie Martin gesagt hat, jeder macht eigentlich von allem ein bisschen, aber wir haben Schwerpunkte. Und was ich wirklich in dem Team echt sensationell finde, ist einfach, irgendjemand hat eine Frage oder eine Idee, also egal, ob es positiv ist oder negativ im Sinn von einem Problem. Aber es entsteht immer was draus und es geht immer so blub, blub, blub. Also der einer setzt den Funken und dann kommt einer, sagt hier, nimmt das Holz und hier, einer bläst den Wind rein und das klappt. In kleinen Dingen und großen.
Und das lässt uns alle, glaube ich, nachts ganz gut schlafen, zu wissen, ja, dass wir in so einem guten Team zusammenarbeiten, weil das ist schon ein mega Schiff, was wir hier bewegen. Das hat man, als Schüler merkt man das gar nicht, muss man auch nicht merken. Ich wusste zu meiner Ausbildungszeit auch nicht, dass Dirk Vorstand ist. Das merkt man erst, wenn man da so ein bisschen reinschnuppert und kriegt dann eine wahnsinnige Ehrfurcht davor, was das dann doch an Arbeit und Verantwortung bedeutet.
Ja, ja, Newton hat ja mal gesagt, ich stehe auf den Schultern von Riesen. Denke ich, vielleicht fühlt sich das für euch so ähnlich an. Ihr habt es ja eben schon angesprochen, es hat diesen Generationenwechsel gegeben. Und im Gründer-Podcast haben ja auch die vier Gründer erzählt, wie das vor 30 Jahren war und wie erfinderisch man da auch sein musste, um chinesische Medizin überhaupt in Deutschland lernen zu können, wie man rumgereist ist, gab kein Internet. Genau. Und wie fühlt sich das denn jetzt für euch an, in der Leitung zu sein? Ihr habt ja eben erzählt, ihr wart alle Schüler des ABZ Mitte und habt das von der Seite kennengelernt. Was hat euch denn motiviert, überhaupt diese Funktion zu übernehmen?
Gute Frage.
Also bei mir war es so, ich war schon immer lieber ein Teamplayer als ein Einzelkämpfer. Und ich habe schon damals als Schüler das so empfunden, dass hinter dem ABZ Mitte einfach ein gut funktionierendes Team steckt. Das hat mich damals als Schüler schon beeindruckt. Und als dann, also der Dirk hat das damals immer gemacht, ne? So praktisch jemand angerufen, ne? Also es wurde jemand ausgeguckt, so nach dem Motto, das könnte doch jemand sein, der gut oder die gut ins Team passt. Dann gab es meistens einen Anruf von Dirk, so nach dem Motto, lass uns mal essen gehen oder mal irgendwie einen Kaffee trinken gehen. Und so war es bei mir auch. Und dann hat er eben so mich gefragt, ob ich Interesse hätte an Vorstandsarbeit. Und das war für mich wirklich in dem Moment, ja, wie so ein Ritterschlag, weil erstens bin ich sowieso gerne in Teams. Auch in meinen Praxen habe ich eigentlich immer in einer Praxisgemeinschaft gearbeitet. Und dann so ein Bestandteil von einem Team zu werden, wo man schon vorher irgendwie das Gefühl hatte, das ist einfach ein gutes, menschlich gut funktionierendes Team, aber auch fachlich interessantes Team. Das war für mich eine Riesenmotivation, da auch gleich zu sagen, also ich habe, glaube ich, gesagt, ich muss noch mal eine Nacht drüber schlafen. Aber eigentlich war es in dem Moment für mich völlig klar, dass ich das gerne machen möchte. Und das war für mich die Hauptmotivation, dieses Team, Teil dieses Teams oder dieses Geistes, der ja auch weh zu sein.
Ja, und den auch weiterzutragen, ne?
Richtig, genau.
Und weiterzuentwickeln auch.
Ja.
Ja.
Mhm.
Da haben die Gründer was richtig gemacht.
Auf jeden Fall.
Ja, das Interessante am ABZ Mitte ist ja auch, also wir stehen auf den Schultern von einem Riesen und der Riese besteht aber aus ganz, ganz vielen Schultern. Und das ist, wie du gesagt hast, Martin, das ist schon echt ein tolles Team hier. Also es sind sehr viele unterschiedliche Leute, aber wir haben halt so eine Schnittmenge und das ist die Leidenschaft für die chinesische Medizin. Und das ist ja auch was Sensationelles, was noch nicht so bekannt ist im ganzen Ausmaß, was das alles kann. Und im Vorstand zu sein, denke ich halt, ist auch eine Möglichkeit dran zu arbeiten, dass chinesische Medizin bei uns noch intensiver und effektiver unterrichtet wird, so dass unsere Schüler letztendlich auch den Patienten besser helfen können und auch in mehr Bereichen helfen können, als chinesische Medizin eben jetzt bekannt ist. Weil sie kann viel mehr, als wir wissen, ja, und anwenden noch.
Was hat dich motiviert, Susanne?
Ach, ich bin dazu gekommen, wie überhaupt zu allem, was mit meiner Heilpraktikertätigkeit zu tun hat, wie die Jungfrau zum Kind. Ich habe irgendwann mal gesagt, ja, ich, Katrin damals, Katrin Purika noch, so, ja, wenn er ein bisschen Unterstützung braucht, sag Bescheid, ja, ich könnte ja mal helfen. Also ich war da auf keinerlei Posten oder sowas scharf, aber ich dachte so, ja, mich hat das dann schon sehr beeindruckt, als ich als Dozentin im Team war, dieser respektvolle Umgang miteinander, dass es ein sehr, sehr herzliches Team dabei aber auch ist und da wollte ich einfach Teil von sein und hat mich sehr gefreut, unterrichten zu dürfen in der Akupunkturausbildung und wie gesagt, dann wollte ich das weiter unterstützen und so kam es dann zur Vorstandsassistenz und dann irgendwann stand die Frage im Raum, Vorstand oder nicht und hat sich so ergeben, ja. Und es macht sehr viel Freude.
Also man wird nicht ins kalte Wasser geworfen, ne?
Um Gottes Willen, nein. Es gab auch Situationen, also das vielleicht auch für dieser Geist, der hier schwebt. Es gab auch noch andere Personalien, die sich dann aber während des Tuns dagegen entschieden haben, weil sie gemerkt haben, dass diese Art von Arbeit nichts für sie ist. Die haben sich dann tun sich ja an anderen Ecken im ABZ Mitte aus erfolgreich. Und es ist auch okay zu sagen, nein, es passt dann doch nicht für mich. Das war schon ziemlich beeindruckend, auch gut so. Ja.
Und man muss auch sagen, dass wir die Übergabeprozesse immer auch von außen begleitet haben lassen. Also wir haben schon, als sich abgezeichnet hat, dass der Dirk zum Beispiel sich zur Ruhe setzen wird, da haben wir schon Jahre im Voraus, 3 Jahre schon vorher, haben wir jemanden von extern hinzugenommen für eine Strategieberatung. Wie kann so ein Übergangsprozess, es ist halt ein großer Prozess, der da stattfindet, wie kann der am besten stattfinden und also deswegen ins kalte Wasser geworfen wird man nicht. Man wird dann schon erstmal so ein bisschen erschlagen vom Tagesgeschäft, wenn man drin ist, aber allein wenn die Prozesse klar sind und Zuständigkeiten, das wird vorher klar definiert und auch kommuniziert, bevor jemand hier jetzt einsteigt. Also es ist noch nie einen Sprung ins kalte Wasser gewesen.
Ich finde ja auch zu diesem Übergabeprozess, ich finde das ja auch sensationell, wenn man mal außerhalb vom ABZ Mitte guckt, in vielen Mittelstandsbetrieben, wenn der Unternehmensgründer oder langjährige Führer übergibt, man hört so viele Dinge, das geht schief, dann verlassen die Mitarbeiter das Unternehmen oder, also man hört immer, dass es so eine Herausforderung ist. Und klar, ich denke, für alle Beteiligte hier war das auch ein Prozess. Aber ich bin immer beeindruckt, wie es geklappt hat. Also ich bin ja ganz am Schluss hin erst dazugekommen. Ich habe vielleicht die Geburtsschmerzen nicht mehr erlebt, ja. Aber also ich finde, der Riese, auf dem wir stehen, der wirft keinen Schatten, sondern wir dürfen auf seinen Schultern stehen im Sinne von, sie haben uns eine Richtung gezeigt und lassen uns jetzt laufen. Aber hallo, wenn es irgendwelche Probleme gibt, wir haben immer den Backup des Riesens. Und das ist halt fantastisch. Und das ist, also für mich ist es wirklich die perfekte Kombi, ja, weil wir haben beides. Wir haben den Freiraum und wir haben den Backup und wir können diese ganze Erfahrung, die aufgebaut ist, die geht nicht verloren, sondern die lebt weiter. Und das ist schon, also ich meine für das, dass wir alle nicht aus der Industrie kommen und eigentlich keine Management-Ausbildung haben, haben wir das echt, oder habt ihr das echt gut gemacht? Und es hat ja das Glück, dann sozusagen die Früchte miternten zu dürfen.
Eine Sache, die ihr richtig gut gemacht habt, eine Prüfungssituation, war ja die Pandemie. Ich weiß noch, Astrid hat gesagt, also wenn sie da noch im Vorstand gewesen wäre, hätte sie keine Nacht ruhig schlafen können. Wie habt ihr diese Zeit erlebt und wie hat sich das so angefühlt und was habt ihr da für euch auch daraus gelernt?
Also gelernt haben wir auf jeden Fall, uns aufeinander zu verlassen und dass man auch durch schwere Zeiten kommt. Und das ist ja sehr hilfreich, das für das weitere Tun.
Hattest du schlaflose Nächte?
Nein.
Weil du in einem Team mit Martin warst.
Ja, damals waren ja Katrin am Anfang der Pandemie noch dabei, auch eine erfahrene Schulleiterin und der Dirk sowieso. Und das Faszinierende, ich habe da jetzt ein paar Mal noch drüber nachgedacht, war, es ging dann irgendwie alles Hand in Hand. Wir hatten wöchentliche Videokonferenzen via Zoom, was ja damals irgendwie so aufgelebt ist. Und wie machen wir es mit den Hygienevorschriften, mit der Technik? Und es hat sich immer alles irgendwie gefunden, weil einer wusste, wie es geht.
Also es war schon eine große Herausforderung, muss man sagen, weil wir wussten ja selber nicht, wir wussten ja von einer Woche auf die nächste nicht, was passiert, wie geht's weiter? Und ich meine, unser Unterricht basiert, und ich denke, das ist auch seine große Stärke, auf den praktischen Anwendungen und Übungen, die wir ständig machen, das ging zum Teil gar nicht. Und ich habe dann auch schon im April, als dann so der erste größere Lockdown war, April 2020, ich habe gleich überlegt, wie können wir jetzt, ohne in Präsenz zu sein, überhaupt in irgendeiner Art und Weise den Unterricht weiterführen. Da habe ich erst mal was von Zoom oder von Teams oder von, was gab es denn da noch alles? Also es gab da verschiedene Tools, die mir vorher alle noch nie was gesagt haben. Ich habe die alle durchgetestet zu Hause im stillen Kämmerlein, bin dann irgendwie bei Zoom hängen geblieben, also ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber das ist eben das, was sich mir damals am praktikabelsten erschien. Und dann haben wir wirklich innerhalb von 2-3 Wochen haben wir die kompletten Unterrichte auf online dann umgeswitcht. Und das war schon eine Herausforderung, weil natürlich alle Dozenten aus dem Team noch nie was damit zu tun gehabt haben. Die kannten diese Tools nicht. Das heißt, die mussten erst mal kurz geschult werden. Ich weiß noch am Anfang bei den ersten Online-Sitzungen, da eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde vor Beginn des Unterrichts war ich dann schon in diesen Unterrichts, virtuellen Unterrichtsräumen, und ständig kam Anruf und ich komme nicht rein. Und das war schon spannend alles und sehr herausfordernd, sehr zeitintensiv. Aber wir haben das wirklich gewuppt, weil wir als Team auch da gut funktioniert haben. Ich habe mich ein bisschen mehr um die Technik gekümmert. Und ich glaube, du hast da auch schon viel mit den, also Kommunikation mit den Schülern gemacht. Und Dirk war derjenige, der immer geguckt hat nach den Hygienevorschriften, die sich ja auch wöchentlich zum Teil geändert haben. Wir mussten das ja alles sofort übernehmen. Also das war einerseits eine große Herausforderung, aber dadurch, dass wir alle an einem Strang gezogen haben, hat das wirklich gut funktioniert, und uns haben auch Schüler das so kommuniziert, die selber auch nebenbei noch studieren an einer richtigen Uni, dass das besser bei uns geklappt hat als an manchen Unis oder anderen Weiterbildungseinrichtungen. Vielleicht, weil es auch bei uns relativ klein und überschaubar ist, aber trotzdem, also das war schon Lob, dass wir da gerne angenommen haben. Und wir sind dann auch, als es möglich war, wieder direkt auf diese praktische Unterrichtsform übergegangen, wo es ging, weil das ist schon die Art und Weise, wie wir unterrichten wollen, mit viel Praxis. Aber ja, wie gesagt, das hat das Team mehr zusammengeschweißt, meiner Meinung nach.
Und was ganz, ganz wichtig war und was mich total beeindruckt hat, ist, dass alle Dozenten, wir mussten keinen Unterricht ausfallen lassen, alle Dozenten haben sich sofort auf dieses Experiment Zoom eingelassen. Ob sie jetzt nun technikaffin sind oder nicht, Martin hat sie wirklich ganz toll ans Händchen genommen. Und somit konnten wir die Zeit wunderbar überstehen. Und mit dieser Selbstverständlichkeit habe ich eigentlich gar nicht gerechnet im Vorfeld, wenn man mich gefragt hätte. Ja, das war beeindruckend.
Ihr habt ja auch noch eine andere Herausforderung, die schon seit einigen Jahren besteht. Also wenn ich an den Gründer-Podcast denke, die haben den ersten Kurs gemacht und haben sich gedacht, okay, wenn es schief geht, wir haben ja noch unsere Praxis. Und dann haben sie beim zweiten Kurs, glaube ich, schon eine Warteliste einführen müssen. Das war ja auch ganz neu. Es gibt jetzt vielleicht so eine gewisse Marktsättigung, würde ich das nennen. Ich weiß nicht, ob ihr das so empfindet, aber Es gibt auch viele konkurrierende Angebote. Was habt ihr euch dann so überlegt, damit das Angebot hier auch weitergehen kann, also mit genügend Teilnehmern in der Grundausbildung?
Darf ich da was sagen? Also erstens mal, Konkurrenz belebt immer den Markt. Und es wird sagen, wir sind froh, also wir haben ja auch innerhalb von der AGTCM gibt es ja noch andere Kooperationsschulen, die theoretisch auch im Wettbewerb mit uns stehen. Aber wir sind froh, dass es die gibt, weil wir wissen, dass die auch qualifizierten Unterricht anbieten in München, in Berlin und auch in der Nähe von in Hemsbach, in der Nähe von Köln. Rheinbach, Entschuldigung, was sagen. Ja. Und also das ist für uns, also ich denke, es ist immer besser, es gibt ein paar, also mehrere gute Schulen, denn wir haben sozusagen eher eine größere Wucht am Markt. Ja, also wenn es, das heißt mehr Schulen, mehr Therapeuten, mehr Leute, die merken, oh, chinesische Medizin kann mir wirklich helfen, aha, und damit auch wieder mehr Schüler sozusagen an die Schulen bringen. Also man sollte da keine Angst vor Wettbewerb haben. Und ich würde sagen, jetzt so aus Stolz heraus das ABZ Mitte zu sein, also so die Art und Weise, wie ihr beschrieben habt, wie ihr mit den Covid-Herausforderungen umgegangen seid, da merkt man eben, dass ihr wirklich auch das Prinzip der chinesischen Medizin oder der Natur an sich lebt oder dass es hier gelebt wird. Das heißt, es gibt immer Veränderungen und es gibt immer Herausforderungen. Und dann zu sagen, nö, also das, nö, das mäntelt einen raus. Ja, das heißt, man muss sich anpassen, man muss mitgehen. Und wir haben hier in der Schule, wir haben mal kleinere Kurse in der Akupunkturausbildung, aber dann haben wir mehr Leute in der Weiterbildung. Dann haben wir mal in den einen oder anderen Weiterbildungskurs weniger Leute. Dann haben wir wieder mehr Leute in der Akupunkturausbildung. Und die andere Sache ist halt, wir sind eine Non-Profit-Organisation, ja. Also wir sind ein e.V. Das heißt, keiner, der hier arbeitet, ist sozusagen auf die Einnahme oder auf das, was er hier vom Verein bekommt, angewiesen. Wir leben alle von unseren Praxen. Das heißt, wir können, wir haben ein paar Angestellte, ja, die super viel arbeiten und richtig, richtig gut arbeiten und den Spirit auch mitleben. Aber es geht halt ganz viel gemeinnützige, freiwillige Arbeit hier rein und das wird uns auch durch schlechtere Zeiten tragen. Habe ich das so ausgedrückt, ja, könnt ihr dem zustimmen? Ja, genau.
Habt ihr eigentlich einen Wandel bei den Schülern und Schülerinnen bemerkt? Also in der Zeit, wo ich hier studiert habe, ich war im T-Kurs, da waren fast alle schon, also da haben das als zweiten Berufsweg gemacht, ne? Waren dann auch schon ein bisschen älter, also weiß nicht, Mitte 30 plus. Und haben das berufsbegleitend gemacht. Das ist ja immer noch berufsbegleitend. Aber es wäre ja auch möglich, dass jemand jetzt nach der Schule kommt und schon mal, weiß ich, Physiotherapie oder Krankenpflege gemacht hat und wirklich dann auch mit einer Praxis seinen Lebensunterhalt von vornherein verdienen will. Kommen solche Leute jetzt mehr? Wie ist da eure Beobachtung?
Ich führe ja meistens die Erstgespräche und mein Eindruck ist, dass so seit, ich würde mal sagen, seit 2 Jahren tatsächlich mehr Interessenten Kontakt aufnehmen, die so schon in relativ jungen Jahren einen konkreten Plan haben, also teilweise sogar unter 25 jetzt sind. Wir haben jetzt auch zum Beispiel in dem aktuell laufenden Kurs, der dieses Jahr startete, haben wir auch einen Schüler, der wirklich sehr jung ist. Also noch bei weitem nicht 25, aber wo es irgendwie diesen Plan gibt, so, ne? Also wirklich das Ziel im Gesundheitsbereich von vornherein auch eine gute Ausbildung zum Heilpraktiker oder als Physiotherapeut, aber auch als TCM-Therapeut zu machen und das wirklich wie so ein Plan auch sehr strukturiert durchzuführen. Ja, und das finde ich relativ neu, weil als ich selber, ich habe ja auch hier die Ausbildung gemacht, 2005 beginnend bis 2007, da war das auch so, wie du es sagst, ne? Es waren viele auf dem zweiten Bildungsweg, war bei mir auch der Fall, die das so als eine Alternative sahen, ne, zu dem bisherigen Berufsweg. Und das ist jetzt weniger geworden. Oder es sind auch mehr tendenziell jüngere Schülerinnen und Schüler, die vielleicht schon auch im Gesundheitsbereich eine Physiotherapiepraxis haben oder Osteopathie oder Ärztinnen. Wir haben jetzt auch zwei Ärztinnen wieder in dem aktuellen Kurs, die das einfach als eine Ergänzung sehen zu ihrem, die nehmen das mit ins Portfolio, sagen aber von vornherein, sie wollen wirklich eine gute Ausbildung haben, also nicht irgendwie so mal an 3-4 Wochenenden, was die Ärzte ja sonst meistens so machen. Oder ich weiß nicht, wie viele Wochenenden sind, aber die sagen gezielt 3 Jahre sehr praxisorientiert. Und das ist aus unserer Sicht eine sehr positive Entwicklung. Die sind schon anspruchsvoller vielleicht, als wir es früher waren. Wir so auch mal gucken, so, was da auf uns zukommt. Und die sind von der ersten Stunde an wirklich sehr fordernd, sehr neugierig, bringt schon viel von ihrem Vorwissen mit. Aber das bereichert uns.
Das sind ja eigentlich die besten Schüler, die viel fragen, ne? Das finde ich immer, das genau, belebt und bringt einen selber zum Denken. Und was mir auch aufgefallen ist, wir haben in letzter Zeit oft Schüler, die so alle Ausbildungen, die wir anbieten, gleichzeitig machen. Also wir haben ja die Akupunkturausbildung, die Tuina-Ausbildung, die chinesische Kräuterausbildung und die westliche Kräuterausbildung, also westliche Kräuter in chinesischer Medizin. Und wir hatten jetzt in den letzten Jahren ein paar, die das alles parallel machen. Und das fand ich auch, also das entspricht ja eigentlich auch dem Geist oder meiner Idee von, wie chinesische Medizin sein sollte, dass man so von allem was kann, damit, wenn man bei einem nicht mit Akupunktur arbeiten kann oder möchte, eben mit den Händen mal zupacken kann oder Kräuter verschreiben kann, wenn sich die direkte Behandlung nicht ergeben kann. Und das fand ich auch eine schöne Entwicklung. Das ist dann immer süß, die sind dann quasi, man macht die Türe auf und die sind immer da.
Die machen sozusagen ein Vollzeitstudium, ne?
Die machen, ja, also es ist immer noch am Wochenende, aber die machen im Grunde alles parallel und das entspricht schon auch der Art und Weise, wie in China unterrichtet wird. Also in China gibt es kein Akupunkturstudium, sondern es ist chinesische Medizinstudium, wo alle Therapierichtungen auch dabei sind. Qigong und Diätetik, soweit ich weiß, weniger, aber eben die manuellen und die Kräutertherapien auf jeden Fall parallel unterrichtet werden. Also da sind wir schon. Wer das möchte, kann das durchaus bei uns machen. Und die Susanne, also was sie an Susanne ja echt immer, also was uns wirklich immer umhaut, ist, wie sie immer diese Lehrpläne schafft. Das war dann ohne irgendeine künstliche Intelligenz gestützte Software, kriegt sie immer hin, dass doch alle, also dass es auch geht, ja, dass sich die Kurse eben nicht überschneiden, sondern dass man da auch alles besuchen kann.
Lass uns auch mal über die Weiterbildung sprechen, weil also da sind ja ganz tolle Kurse mit Dozenten von USA, aus China, aus Japan,
Israel,
genau, also überall
England,
in Europa.
Italien.
Und ich habe irgendwann mal, habe ich glaube ich einen Qigong-Meister aus Amerika erwähnt, den ich auf YouTube entdeckt habe und Silke sagt sofort, ja, lass uns den doch mal einladen. Ich dachte, boah, wirklich? Also und das hat ja ziemlich früh begonnen, obwohl es zu den Anfangsjahren noch nicht so einfach war, nach China zu reisen. Ne? Aber dann haben halt viele auch im Ausland versucht, sich ihr Wissen zusammenzuklauben. Heute ist das ganz anders. Erzähl doch mal ein bisschen davon, also das, wie das hier so gelebt wird.
Also gut, ich sag mal was, ja, es redet schon die ganze Zeit, aber irgendwie, also ihr müsst das aber auch was sagen.
Thema,
ja, genau. Also wir sind ja das ABZ Mitte. Ja, und Mitte wird definiert, das ist da, wo man in alle Richtungen gucken kann und wo alle Richtungen auch zusammenfließen. Ja, wir haben diese schöne Kalligrafie, die uns der Meister Li Jiacheng aus Xi'an geschenkt hat, der auch hier unterrichtet hat, die sozusagen grob übersetzt sagt, wir sind das Meer, in das alle Ströme des Wissens zusammenfließen. Und das ist erstmal geografisch, also es ist vom Spirit hier, vom Esprit hier so gelebt. Wir haben natürlich auch das Glück, dass Frankfurt ein bisschen auch die Mitte der Welt ist. Ja.
Oder von Deutschland verkehrstechnisch
ja,
gesehen.
Und eben in Europa gut als Flughafen gut angebunden ist, mit dem Bahn gut angebunden ist, mit dem Auto gut zu erreichen ist. Offenbach ist natürlich auch sehr schön, weil die Hotels hier noch nicht so teuer sind, aber man schnell in Frankfurt ist. Ja, also es sind 15 Minuten zur Bahn. Also wir haben natürlich von der Infrastruktur auch Glück. Wir haben die Räume hier dazu. Wir haben feste Räume. Wir haben unsere Angestellten, die organisieren sozusagen den Kontakt mit den Hotels. Das heißt, wir haben auch Vergünstigungen für die Leute, die hierher fliegen oder hierher kommen, auch für die Schüler natürlich, sodass sie Hotels günstiger bekommen. Also erstmal haben wir Glück mit der Infrastruktur. Und es ist so, man muss in der chinesischen Medizin, hat natürlich ihren Ursprung in China. Wir haben aber natürlich mit China immer noch eine große Sprachbarriere. Und es gibt auf der ganzen Welt Leute, die diese Sprachbarriere überschritten haben, weil sie eben Chinesisch gelernt haben. Und das ist ja eine riesen Vorarbeit. Direkt in China gelernt haben, wieder zurück ins Ausland gegangen sind, in ihre Heimat und da auf dieser sehr soliden Basis weiterentwickelt haben. Ja? Oder Leute, die auch woanders gelernt haben und einzelne Teildisziplinen bis zur Exzellenz geübt haben. Ne? Wie zum Beispiel die Lehrerin, bei der du letzte Woche warst, die Kumiko Shirai, die was ganz Spezielles gemacht hat. Also die hat die Fukushin, die Bauchpalpation, wie sie im Shanghanlun beschrieben ist, zur Exzellenz gebracht. Und solche Leute wollen wir natürlich hierher bringen, damit unsere Schüler von den Besten lernen. Das ist aufwendig, das ist auch immer ein finanzielles Risiko. Also wie gesagt, wir sind hier nicht auf Profit ausgelegt, wir haben keine staatliche Unterstützung. Es läuft sehr viel es hängt sehr viel vom Wohlwollen der Aktiven ab. Wir bezahlen unseren Lehrern auch viel zu wenig, aber sie kommen trotzdem und sie geben gerne weiter. Und unsere Schüler und letztendlich die Patienten und die Gesellschaft profitieren davon. Beantwortet es deine Frage?
Ja. Und da muss man ja sagen, es gibt einige Lehrer, die euch schon seit vielen Jahren verbunden sind, ne?
Ja.
Martin?
Und mein Eindruck ist auch, wenn wir neue Entdeckungen sozusagen oder auch bekannte Leute anfragen oder einladen, bei uns zu unterrichten, eigentlich kennen fast alle das ABZ Mitte, haben schon mal davon gehört. Und manche fühlen sich auch geehrt zu kommen. Also die ist nicht so, dass man dann so bitte, bitte machen muss, sondern ich habe es noch nie
kommen
erlebt.
Gerne.
Die kommen gerne. Es gibt dann immer so ein bisschen Diskussion ums Honorar unter Umständen.
Nicht unbedingt.
Aber es sind auch einige, die dann bereit sind, auch vielleicht, weil ne, wir erläutern dann unsere Situation, dass wir ein Verein sind, die dann auch sagen, okay, also ich mache es trotzdem, auch wenn sie vielleicht jetzt nicht so viel verdienen würden wie in den USA. Also sie machen dann unter Umständen auch Abstriche, also jetzt so bei bestimmten Dozenten, weil sie einfach die Art und Weise, wie wir eben so funktionieren oder weil sie von diesem Geist schon gehört haben, dass sie einfach gerne kommen. Und das ist ich finde, das ist ja eigentlich nichts Besseres, kann eine Schule auszeichnen.
Ja, und jetzt, wo du sagst, fällt mir das auch wieder auf. Also wenn man irgendwo hingeht, sagt ja, ich bin vom ABZ Mitte. Fast alle haben wenigstens von uns gehört. Also fast alle kennen unseren, wissen, dass wir existieren. Und zum Beispiel, ich denke auch, dass schon manche Dozenten über uns oder für manche Dozenten waren wir wie ein Sprungbrett. Dozentinnen auch, also ne, immer beide. Und also zum Beispiel ganz konkret, der Dr. Wang Qiyi, der war ja in den 70er, 80er, 90ern war der schon viel im Ausland unterwegs, auch in Amerika, Lateinamerika hat er viel unterrichtet. Dann gab es wohl eine Pause und dann hat ja der Jason Robertson mit ihm ein Buch geschrieben über das Werk sozusagen von Dr. Wang Qiyi. Und der Dirk hat es ja, das Buch entdeckt und hat daraufhin den Dr. Wang Qiyi eingeladen mit dem Jason als Übersetzer. Und das gab dann so eine zweite Welle von Einladungen für die beiden innerhalb von Europa und weiß ich nicht, auch USA, weiß ich nicht, aber vielleicht einfach, weil er war hier im ABZ Mitte, da kamen Leute aus Chile, da kamen Leute aus USA und dann eben auch am Kongress, TCM-Kongress Rothenburg und das ist natürlich immer der große Whirlpool, wo jeder guckt, wer unterrichtet da und das war ausgelöst von Dirk. Ja, und ich denke, das wollen wir auch weiterhin so machen. Also wir wollen gucken, wer kann wirklich was wichtig ist für die TCM-Community zu lernen. Und dann legen wir hier unsere Arbeit rein und auch unsere Freizeit. Und schon, also keine schlaflosen Nächte, aber so manchmal wache ich schon morgens auf und denke nach über das ABZ Mitte. Ja, ich sehe die beiden anderen gerade nicken. Also so, genau, und dafür engagieren wir uns.
Würdet ihr sagen, dass das Niveau der chinesischen Medizin, so wie es heute in Deutschland praktiziert wird, also von Absolventen, sagen wir mal, der Schulen der AGTCM, dass das deutlich gestiegen ist?
Na gut, wir wissen natürlich nicht, was sie wirklich in ihren Praxen machen. Ja, das ist schwierig zu beantworten, aber wir arbeiten immer am Curriculum.
Ja. Also das ist das Bestreben, von Jahr zu Jahr besser zu werden. Deswegen genau. Sind uns die Feedbacks wirklich sehr, sehr wichtig, auch individuelle Feedbacks. So versuchen wir, unsere Akupunkturausbildung immer wieder anzupassen an die Bedürfnisse, ja, Hürden möglichst flach zu halten. Ich bin seit Jahren immer bei der mündlichen Prüfung am Ende des dritten Jahres dabei und ich unterrichte auch am Anfang des ersten Jahres. Und wenn ich sehe, was die Schüler in diesen 3 Jahren gelernt haben, wie sie sich auch persönlich weiterentwickelt haben, dann bin ich immer zutiefst beeindruckt, welche Samen wir in den Köpfen pflanzen konnten. Ja. Dass das natürlich erst der Anfang ist, das wissen die Schüler dann nach 3 Jahren auch. Aber sie haben echt gute Schuhe, mit denen man gut unterwegs sein kann in der TCM-Welt von uns bekommen. Und Das ist auch das Feedback, was wir auch Jahre später kriegen von den Schülern. Und genau, ich denke, also, das ist schon wichtig.
Für mich ist zum Beispiel, wenn ich am ABZ mit einer Fortbildung mache, es wie nach Hause kommen.
Ja, schön. Das ist schön. Du bist auch immer willkommen und du bist ja auch ein Teil, du bist ja auch eine Schulter. Ja, oft. Ne, vom Riese. Also, was wir halt auch, also wir wissen, wie gesagt, man weiß ja nie, was die Leute in der Praxis machen. Also auch eigentlich schwierig sozusagen Qualität in der Medizin zu messen, sowohl in der Schulmedizin als auch in jeglicher anderen Qualitätszirkel, genau, ja. Also wir fördern den Austausch, vielleicht sagst du noch was dazu zum QZ, aber was ich noch sagen wollte, wir haben uns halt überlegt, wie kann man die chinesische Medizin sozusagen, wie kann man klar machen, dass diese ganz vielen theoretischen Konzepte wirklich dann auch umsetzbar sind für unsere Schüler, sowohl in der Akupunkturausbildung als auch in anderen Ausbildungen und Weiterbildungen. Und wir haben gesagt, wir legen Wert aufs Praktische. Weil wenn ich im Unterricht praktisch erfahre, dass jemand, der mir da was von Yin-Yang erzählt, ja, und dass sich alles toll anhört, wenn ich das mit den Händen, mit den Nadeln oder mit Kräutern direkt umsetzen kann, ja, dann muss es ja irgendwie funktionieren, ne? Und da haben wir in den letzten Jahren sehr viel Wert drauf gelegt und wir haben also von den Schülern auch sehr viel positives Feedback bekommen. Ja, weil Medizin muss wirken. Ja, sonst ist Theorie oder Philosophie. Und die Philosophie ist ganz bestimmt auch ein Teil. Ja, das ist wichtig, dass man, aber letztendlich ist Medizin was sehr Pragmatisches und da haben wir sehr viel Wert drauf gelegt. In den letzten Jahren. Schon immer, aber in den letzten Jahren haben wir da nochmal richtig Gas gegeben.
Und das Schöne an der chinesischen Medizin ist, dass es nicht ein System ist, was man erlernt und da muss man das für den Rest des Lebens genauso umsetzen, sondern dass man sich da auch mit seinen eigenen Vorlieben, vielleicht mit den Vorkenntnissen, die man schon hat, gut positionieren kann. Ich persönlich zum Beispiel bin ein großer Fan der 5 Elemente, war ich von Anfang an. Dank Sigi und Fried Linde auf jeden Fall hier bei uns an der Schule auch. Und dann gibt es Leute, die gehen eher in die japanische Akupunktur. Oder es ist ja so vielfältig, die TCM-Welt. Und das macht einfach Freude. Aber man lernt eigentlich nie aus.
Ja, ich glaube, daran erkennt man guten Unterricht. Ja, dass man nicht irgendwas auswendig lernt oder irgendwas vorgesetzt bekommt, was man dann glaubt. Sondern dass man angeregt wird zu lernen und zu machen, umzusetzen und dann merkt, ich habe da jetzt eine Sache gelernt, aber ich verstehe auch andere Sachen plötzlich. Oder ich habe was gelernt und es funktioniert richtig.
Oder ich habe was versemmelt und das merke ich mir jetzt ganz gut, warum das falsch gegangen ist.
Das ist leider ein Teil vom Prozess. Aber das, genau, man muss dann auch verstehen, warum es falsch gegangen ist und eine Medizin, die gar keine, also mit der du gar keinen Schaden anrichten kannst, das heißt letztendlich, dass sie nicht funktioniert. Ja, das heißt, wenn du in der chinesischen Medizin, wenn wir sagen, manche Patienten leiden an Kälte oder andere leiden an Hitze, wenn man den Kalten aus Versehen durch einen Behandlungsfehler noch mehr abkühlen, dann wird er das ganz deutlich merken und umgekehrt. Ne? Das heißt, da kann man sehen, es funktioniert. Ja. Und ja, vielleicht ist es auch, also wir haben als Schule ja auch, wir bleiben ja auch in Kontakt mit den Schülern und durch die Weiterbildungen bleiben wir auch ein Kontaktpunkt. Ja, wie du gesagt hast, du bleibst, Anne, du bleibst immer sozusagen der Schule auch im Herzen verbunden, kommst gerne her. Also wenn man anfängt, Medizin zu praktizieren, das ist ja schon auch ein anstrengender Weg. Also das ist ein bisschen wie ein Fleischwolf. Ne? Man hat gute Erlebnisse, schlechte Erlebnisse, aber als Schule sind wir halt auch immer der Punkt, wo man zurückkommen kann. Und sich austauschen kann, zum Beispiel durch die Qualitätszirkel. und auch durch Weiterbildung. Ich glaube, das ist auch wichtig.
Ja, jetzt stellen die Leute in den Weiterbildungsqualitätszirkeln jetzt schlauere Fragen oder berichten sie zum Beispiel auch über fehlgeschlagene Behandlungen und die analysiert das?
Ja, das, also in der Regel ist es so, dass die Leute einen Fall vorstellen können aus ihrer Praxis und dann sitzen da, das hatten wir so am Anfang mal 10, 12 Leute und jeder hat seine eigene Meinung. Das ist schon ganz interessant. Also der Behandler, der den Patienten vorstellt, der kriegt ganz viel Input und vielleicht auch eine Idee, in welche Richtung man noch weiterdenken kann bei dem Patienten oder welche Fragen vielleicht noch nicht gestellt wurden. Also dieser ganz praktische Austausch, der ist sehr, sehr wichtig, weil jeder in der Praxis ja in der Regel, bis auf Martin, mit seiner Praxisgemeinschaft, alleine hockt. Und es kommen am Anfang immer ganz viele Fragen auf, später auch. Aber dadurch, dass wir eben unser tolles Akupunkturteam haben, da kann man sich viel austauschen. Aber es ist wichtig, dass man sich da irgendeine Möglichkeit sucht. Wie gesagt, die Qualitätszirkel, die auf der Seite der AGTCM auch zu finden sind, können ganz hilfreich sein.
In den Qualitätszirkeln sind ja auch Leute, die sehr unterschiedlich denken, ne? Ich glaube, das ist auch spannend. Also der eine sagt, nee, du musst links rum und der andere sagt, nee, du musst rechts rum und dann kommt man ja doch wieder an den gleichen Punkt, ne?
Das ist aber eine bereichernde Diskussion,
finde ich. Ja, das braucht man, ja. Mhm.
Okay, jetzt kommt die spannende Frage. Wie geht's weiter? Also ihr könnt natürlich sagen, das ergibt sich immer aus dem, was jetzt gerade ist, was ganz berechtigt ist. Manchmal ist es aber schon auch gut, eine Vision zu haben und man muss da ja nicht unbedingt ankommen, sondern mehr so wie der Polarstern. Also was wünscht ihr euch? Wie soll es weitergehen mit dem ABZ Mitte?
Wollt ihr mal was sagen, weil sonst redet es immer so viel. Okay, der Martin nickt mir gerade zu und sagt, ich soll sagen, was ich denke. Okay, also erstmal diese Frage, wo steht ihr in 10 Jahren, ist ja echt schwierig, ja. Ich würde mal fragen, wo stehen wir denn heute? Ja, wir haben ein gutes Team, wie gesagt. Wir haben sehr viele Schultern, auf das wir verteilen können. Wir haben ein gewisses Standing, sowohl bei den Schülern als auch bei den Dozenten, die hier arbeiten, Dozentinnen, Dozenten, Schülerinnen, Schülern. Das heißt, wir haben eine sehr gute Grundlage. Wir haben motivierte Leute, die mitarbeiten. Und ich würde sagen, chinesische Medizin ist auf jeden Fall was, was der Gesellschaft gut tut, was der Natur gut tut, was dem Menschen gut tut. Das alles gesagt, will ich es mal auch als Wachstumsmarkt bezeichnen. Ja, also es hat Zukunft. Und wir, ist ganz grob die Vision, ist, dass wir ein wichtiger Teil in dieser Zukunft sein wollen. Ja. Und wir haben uns das überlegt, wie wir uns als Schule platzieren, welche Weiterbildungen wir wir anbieten wollen, welche Grundausbildungen wir machen wollen. Wir arbeiten ständig an diesen Ausbildungen, wir evaluieren die, wir entwickeln die. Und ich denke, also für mich, und das ist jetzt ein bisschen persönlich, aber ich denke, das resoniert auch mit der Schule und mit dem Team. Also ich denke, chinesische Medizin kann sehr viel mehr als das, für das sie momentan bekannt ist. Also chinesische Medizin ist ja so, oh ja, das hat mir gegen Migräne geholfen, oh ja, das hat mir gegen Rückenschmerz geholfen. Aber chinesische Medizin war die Medizin in China, als es nichts anderes gab, und die ist über 2000 Jahre eigentlich in einer Phase 4 getestet am Markt, an den Menschen. Ja, das heißt, seit 2000 Jahren werden immer wieder, wird Wissen zusammengetragen, evaluiert, verteilt, angewandt, wieder zusammengetragen, evaluiert, angewandt, wieder zusammengetragen. Und wir sind ein Teil davon. Wir tragen momentan viel zusammen, wir verteilen. Und also für mich ist es ein Ziel, dass wir eben die chinesische Medizin hier, den ganzen Wert, den die chinesische Medizin in sich trägt, für die Gesellschaft in Deutschland oder Europa zugänglich machen über gute Therapeuten und Therapeutinnen. Und dass wir auch raus aus der Luxusecke kommen, weil ganz ehrlich, wir arbeiten alle im privaten Sektor. Das heißt, ganz viele Leute können sich diese eigentlich kostengünstige Medizin nicht leisten. Warum? Weil in Deutschland die Arbeitskraft das teuerste ist und natürlich in zum Beispiel in einer Stadt wie Frankfurt auch die Miete. Das ist was, was für mich wichtig wäre. Und ich denke, was zurzeit ganz wichtig ist, also die chinesische Medizin ist eigentlich der Hort des gesunden Menschenverstandes. Ja, die hat, also die Chinesen haben vor langer Zeit einfach verstanden, wie die Natur funktioniert, wie die Erde eingebettet in den Sonnenumlauf funktioniert, im Großen und auch im Kleinen, wie der Mensch funktioniert, auf körperlicher Ebene, auf psychischer Ebene, auf intellektueller Ebene. Und die haben uns was an die Hand gegeben, mit dem wir das auch in die Zukunft tragen können. Und das ist meine Vision auch für die Zukunft, dass wir das machen. Es gibt im Chinesischen einen Ausdruck, der heißt Qing. Das ist das von Qingluo, also von Hauptleitbahn und Nebenleitbahn oder ja, Verbindungsleitbahn, das Qing. Und dieses Qing wird auch benutzt für die Klassiker. Also es gibt das Huangdi-Nei-Qing, es gibt das I-Qing. Das ist sozusagen dieses Qing, ist was sich fortsetzt über die Zeit. Das wandelt sich und bleibt deswegen unverändert. Ja, es passt sich immer an die Zeit an. Und ich denke, das ABZ Mitte ist ein Teil von diesem Qing. Also wir sind ein kleiner Dot in der Geschichte, ein kleiner Blob in der Geschichte, aber ein wichtiger. Und wir wollen eben ein Teil von der Geschichte sein, die weitertragen. Und jeder, der zu uns kommt, ist dann auch ein Teil von der Geschichte. Also wer mitmachen möchte, herzlich willkommen. Und abgesehen von chinesischer Medizin findet man bei uns eben auch Begegnungen mit Menschen als Menschen auf einer sehr menschlichen Ebene. Und das ist definitiv auch was, was in unserer Zeit wichtig ist, was immer wichtig war und immer wichtig sein wird. Und auch sehr, sehr einfach ist, wenn man verstanden hat, um was es geht.
Also wenn ich euch so im Team höre, dann habe ich das Gefühl, hier funktioniert es auf jeden Fall sehr gut.
Ja, und macht auch Spaß.
Ja.
Susanne, möchtest du noch was dazufügen?
Im Prinzip hat Silke das gut zusammengefasst, was wir gesagt haben, im Vorfeld uns auch schon, worauf wir uns geeinigt haben. Ich glaube, man muss das erstmal selber erfahren. Von daher ist dieses, komm mal vorbei, schau dir an, wie es bei uns aussieht, das Allerwichtigste, weil wir können sehr viel reden mit Worten, ihr seht uns nicht. Wir haben auch Kurse für Leute, die einfach nur in Häkchen erstmal Interesse haben an der chinesischen Medizin, sogenannte TCM für alle, um uns einfach noch ein bisschen breiter aufzustellen. Darum geht es. Die AGTCM hat da schon eine ganz tolle Vorarbeit in den letzten Jahren gemacht, das Wissen um die TCM, den Geist sehr breit auch in die Bevölkerung zu tragen. Und ich glaube, darum geht es in den nächsten Jahren.
Ja, und meine Erfahrung ist auch mit den Interessenten, die ja häufig ja noch keine genaue Vorstellung auch vom ABZ Mitte haben, wir oder ich lade die immer ein zum Schnupperunterricht, dass die wirklich an einem normalen Unterrichtswochenende mitlaufen, sich das anhören, angucken, mit den anderen Teilnehmerinnen sich unterhalten oder auch mit den Dozentinnen. Und unsere Erfahrung zeigt, dass fast alle, die bei uns geschnuppert haben, letztendlich irgendwie bei uns landen, also entweder eine Ausbildung machen oder eine Weiterbildung. Das heißt, die spüren, dass da irgendwas, da ist was im Gange, da passiert was, da geht was auch an die Menschen ran. Ne? Das ist nicht nur pure Wissensvermittlung wie ein Trichter, sondern da passiert was. Und ich glaube, das ist tatsächlich der Grund, weshalb viele, die einmal hier waren, das kann man auch nicht online vermitteln, ja, oder durch ein Telefonat, die hier waren, dass die das spüren und dadurch dann auch ein Teil davon werden möchten. Und das ist eigentlich so die beste Rückkopplung, die wir haben können.
Ja, wie gesagt, es dauert die Qing so schön. Es gibt drei Typen von Menschen. Die einen sehen das Dao und lachen drüber, die anderen sehen das Dao und wenden sich hin und wenden sich wieder ab. Und dann gibt es den Teil, der sieht das Dao und hält dran fest.
Das von der nicht esoterischen Silke, genau.
Das ist nicht esoterisch.
Ja, also ganz vielen Dank für euren Einblick in die Arbeit dieser Schule und was sie mit denjenigen macht, die einmal in diesem Prozess drin sind, kann ich nur bestätigen aus der eigenen Erfahrung. Und bin sehr dankbar, dass ihr diese Arbeit so fortführt und glaube, da gibt es noch viele andere Menschen, die dafür sehr dankbar sein können. Und ich wünsche euch einfach ganz viel Erfolg und Mut und Freude auch an dem, was ihr tut für die nächsten 30 Jahre.
Oh, vielen Dank.
Dankeschön, Diane.
Das ist eine schöne Idee, mit euch noch 30 Jahre zusammen.
Gerade mal da.
Da kommen wir mit dem Rollator an.
Da muss der Fahrstuhl wieder.
Nee, da sind wir also alte Meister.